Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast. Heute steht das Thema Cyber Security im Fokus. Mein Name ist Martin Thuhl, ich bin Geschäftsstellenleiter der Initiative Remove It und ich begrüße Sie hier ganz herzlich aus Kaiserslautern. In der Fahrzeugindustrie ist der Begriff Cyber Security derzeit in aller Munde. Nicht nur in Bezug auf die technischen Komponenten im Fahrzeug oder über Zulieferteile, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf die Prozesse der Unternehmen, die solche Produkte herstellen. Das heißt, wir reden hier einerseits über technische und organisatorische Lösungen, aber auch um Nachweis- und Berichtspflichten. In unserem heutigen Podcast konzentrieren wir uns auf die Konsequenzen für die Unternehmensprozesse. Wir wollen der Frage nachgehen, welche Bedeutung das Thema Cybersecurity tatsächlich hat und welche Herausforderungen eben mit diesen Regeln wie beispielsweise NIS II auf die Unternehmen zukommen. Als Gesprächspartner begrüße ich Jens Hildenbeutel von der 4S IT Solution AG, bei der er das IT Service Management leitet. Hildenbeutel ist ein sehr, sehr erfahrener Experte im Bereich IT-Sicherheit, der uns heute sein Know-how und seine praktische Erfahrung zur Verfügung stellen wird. Herr Hildenbeutel, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, um mit uns diesen Podcast zu machen.
Ja, sehr gerne, Herr Dr. Thun.
Vielleicht zum Einstieg so eine These. Wenn man momentan die Medien studiert, häufen sich einerseits Warnungen vor Cyberangriffen auf Unternehmen, die in den schrecklichsten Szenarien ausgemalt werden. Andererseits kriegt man in der öffentlichen Berichterstattung erstaunlich selten mit, dass tatsächlich etwas Gravierendes passiert ist und welche Konsequenzen das hat. Wird das Thema Cybersecurity nicht überbewertet? Jeder PC-Benutzer hatte heute seinen Virenscanner, seine Firewall, die ihn schützen. Und jetzt kommt auch noch der Staat und sagt, ihr müsst noch mehr Prozesse zur Sicherung der Cybersecurity installieren, ihr müsst berichten, ihr müsst analysieren. Ein Riesenaufwand, der auf die Unternehmen zukommt. Und wenn sie das nicht ordentlich machen, dann drohen enormen Strafen. Also ein Schlagwort ist dieses NIS II, auf das wir heute so am Rande vielleicht kurz eingehen können. Aber es entsteht der Eindruck, hier wird wieder Bürokratie aufgebaut, die relativ wenig Nutzen stiftet. Schießen wir da übers Ziel hinaus oder ist da wirklich etwas dran, Herr Hildenbeutel?
Ich glaube, wie so oft müssen wir das differenziert betrachten. Deswegen würde ich das gerne zweiteilen. Das eine ist nämlich, wie sieht denn der Cyberraum heute aus und wie groß sind die Bedrohungen tatsächlich? Und zum anderen wäre die Fragestellung, ist denn NIS II tatsächlich so ein praxisfremdes Bürokratiemonster und warum wurde die überhaupt verabschiedet, die Richtlinie? Ich möchte die Lage im Cyberraum mit wenigen Zahlen mal dokumentieren. 2017 fand ein Hack des National Health Service in Großbritannien statt. Zentral wurden alle Praxen und Krankenhäuser offline genommen. Tausende Operationen müssen verschoben werden. Aufgrund der betroffenen Telekommunikationsinfrastruktur können Befunde nicht übermittelt und Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriffen werden. 2024. Die Schwarzgruppe meldet vor Beginn der Ukraine-Konflikte 300 Cyberattacken pro Tag. Jetzt mittlerweile 350.000 täglich. 2024. Angriffe auf US-Wasserversorger. Unter anderem findet eine Manipulation der Wasserstände in den Speichern statt. 2024 bis heute. Mutmaßliche chinesische Angreifer sind persistent im Netz verschiedener US-Kommunikationsdienstleister und lassen sich nicht von dort vertreiben.
Also Ihre Beispiele, die erzeugen ein mulmiges Gefühl. Da ist ja wirklich ein relativ großes Bedrohungspotenzial hinten dran. Und es passiert ja enorm viel. Allein die Zahlen der Schwarzgruppe, die Sie benannt haben, wie das angestiegen ist, da kann einem unwohl werden, mal vorsichtig ausgedrückt. Jetzt schauen wir mal auf die Technik. Wir haben viele Updates von unseren Softwaren, wir haben Firewalls, wir haben Virenscanner, die eigentlich alle ganz gut funktionieren, aber trotzdem passieren immer wieder solche Dinge. Woran liegt das? Wie läuft denn eigentlich so ein Cyberangriff typischerweise ab?
Ich habe ein Beispiel einfach mal, das ist die fiktive ABC GmbH. Und die charakterisiere ich jetzt erstmal. Das ist ein Unternehmen seit 1978, das produziert Lagerschalen für Hochleistungsantriebe. Das ist so ein Hidden Champion und der liefert an namhafte Motorenbauer. Aber wenn man nicht eine Branche ist, kennt man ihn halt einfach nicht. Die IT ist organisch gewachsen, 2 Mitarbeiter kümmern sich um die 100 Mitarbeiter und die zahlreichen Maschinen, PCs, Server und Geräte. Budget ist da, bezahlbares, qualifiziertes Personal fehlt allerdings. Deswegen ist man in der IT eher konservativ. Man setzt auf Bewährtes, um die Arbeitsbelastung nicht noch weiter ansteigen zu lassen, weil man neue Dinge lernen muss. In diesem Zusammenhang kommt es dann einfach zu einer E-Mail, die eine Buchhaltung auftaucht und die eine PDF enthält. Und als der Mitarbeiter die PDF öffnet, stürzt der Rechner einfach ab. Was der Rechner zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass an dieser Stelle ein Angreifer ihm eine präparierte Datei geschickt hat und der Absturz von seinem Rechner war Absicht. Denn in dem Moment schafft es diese Schadsoftware, sich im Start des Systems zu verankern. Und ab diesem Moment hat der Nutzer ein Passagier. Der Angreifer erlangt dadurch also die Kontrolle über das PCs des Mitarbeiters. Und der Angreifer ist dadurch in der Lage, das Administratorkonto auf dieser Maschine zu übernehmen. Dadurch breitet er sich im Netzwerk aus und exfiltriert interessante Daten Stück für Stück. Wir wissen heutzutage, dass ein Angreifer im Schnitt 209 Tage in fremden Netzwerken unterwegs ist, bevor es zum eigentlichen Angriff kommt. Und in diesen 209 Tagen bleibt sehr viel Zeit für sehr viel Unsinn und sehr viel Unerfreuliches. Die gute Nachricht ist, dass die sogenannte Dwell Time, das bedeutet die Zeit, die der Angreifer im Netz ist, nachdem er entdeckt wurde, nur noch 9 Tage beträgt. Allerdings ist das Problem, dass die meisten Firmen nicht in der Lage sind, rechtzeitig zu erkennen, dass ein Eindringen stattgefunden hat. Das ist das größte Problem, was wir im Moment haben. Ist kein NIS-spezifisches Problem, denn letztendlich geht es ja hier um Eigenschutz und es sollte den Firmen eigentlich zu jedem Zeitpunkt daran gelegen sein, den bestmöglichen Schutz für sich zu haben. Denn diese eine E-Mail führt letztendlich, wenn nicht rechtzeitig der Angreifer entdeckt wird, zu vollständigem Kontrollverlust über alle Bereiche des eigenen Netzwerks.
Ein Punkt, den Sie eigentlich sehr schön deutlich gemacht haben, also Cyberangriffe lassen sich mit Antivirensoftware, mit Firewalls nicht restlos verhindern. Und was mich besonders erstaunt hat, ist, wie lange ein Angreifer unentdeckt in solchen Netzwerken agieren kann. Das wirft eigentlich dann unmittelbar die Frage auf, wie kann man denn eigentlich erkennen, ob mein System irgendwie korrumpiert ist, ob da irgendeiner böse Dinge vorhat. Was sind so die typischen Merkmale?
Die Indikatoren können ganz unterschiedlich sein, genauso unterschiedlich wie die Angriffe. Der krasseste Indikator ist mit Sicherheit, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz ist und in Rot steht da, ich hätte jetzt gern Lösegeld. Ich erinnere mich allerdings auch an die Vergangenheit. Da ist monatelang, wurde eine Universität von Hackern schon, die sind dort ein- und ausgegangen, über Monate. Und einer der Administratoren hat eine Abweichung einer Abrechnung von 2 Cent gefunden und konnte sich nicht erklären, wo diese 2 Cent herkommen. Der hat aber im Rahmen dieser Recherche dann im Prinzip einen kompletten Hackerring aufgedeckt, der die Universität schon längst infiltriert hatte. Wenn wir mal annehmen, dass ein Angreifer über das Internet reinkommt, weil er nicht bei uns in der Firma drin sitzt, dann sollte es prinzipiell immer Verbindungsdaten geben. Irgendwoher müssen die Daten kommen, irgendwohin müssen die verschwinden. Das Problem ist, dass man diese aber händisch kaum kontrollieren kann. Wir haben auch bei kleinen Firmen locker 5, 6 Millionen Übertragungen pro Tag ins Internet und vom Internet. Und es ist einfach menschlich nicht zu schaffen, diese händisch zu kontrollieren. Also hier muss faktisch eine kontrollierte Umgebung her. Hier muss am besten eine automatisierte Analyse her, die dann allerdings auch automatisch Gegenmaßnahmen einleiten kann, wenn eben so eine Abweichung von der Norm festgestellt wird. Gleiches gilt für Verzeichnisdienstserver im Netzwerk. Jeder, der sich im Netzwerk in der Firma irgendwo anmeldet, da gibt es einen zentralen Server oder mehrere, die die Authentifizierung durchführen. Und an diesen Maschinen lässt sich besonders leicht erkennen, wenn es plötzlich ganz viele ungültige Anmeldeversuche gibt, ganz viele falsche Passwörter. Das sind so klassische Indikatoren, dass da irgendwas durchprobiert wird und dass man hier einschränkt. Nur aus der Windows-Welt. Unser Logfile ist 16 Megabyte groß standardmäßig und wenn wir es nicht ändern, dann bleibt es 16 Megabyte groß, indem es einfach unten abschneidet, was es oben wieder dran schreibt. Das heißt, es liegt an den Administratoren und an den Werkzeugen, hier rechtzeitig abzugreifen, was da schief geht.
was Ihr Beispiel eigentlich so sehr schön deutlich gemacht hat, die Bedeutung des Menschen in diesem Zusammenhang. Auf der einen Seite die Grenze des Menschen, so umfangreiche Datenbestände zu analysieren, zu untersuchen oder auch das unreflektierte Öffnen der PDF-Datei, die dann eben zur Infektion von dem System geführt hat. Was empfehlen denn Sie als Experten in Bezug auf den Umgang mit den Menschen zur Sicherung der Cybersicherheit? Denn wenn die Systeme nicht richtig genutzt werden, wenn sie nicht entsprechend angepasst werden, dann können die nicht funktionieren. Was kann man in Bezug auf den Menschen sinnvoll machen?
Ich habe selbst erlebt, dass in Unternehmen Schulungen und Informationsveranstaltungen anberaumt wurden. Die hat man dann abgesessen und dann hat zum Schluss der Durchführende glücklich ein Häkchen gemacht, dass er die Leute geschult hatte. So funktioniert das nicht. Der Effekt einer solchen Veranstaltung, den brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Alle Beschäftigten, auch die Geschäftsführung, der muss klar sein, dass 1000 Euro für manche Angreifer so viel Geld darstellen, dass die Summe ausreichend lukrativ ist, um einen Cyberangriff durchzuführen. Und 1000 Euro ist die Schwelle, wo kein Unternehmen mehr sagen kann, wir sind zu klein, um gehackt zu werden. Sicherheit wird nur funktionieren, wenn der sichere Weg für alle auch der einfache Weg ist. Nur wenn dies der Fall ist, passiert nicht, dass unbewusst plötzlich Sicherheitsvorkehrungen unterlaufen werden, weil man Zeit sparen kann oder effizienter ist, vornehmlich. IT-Sicherheit ist eine Reise, auf die wir alle mitnehmen müssen und niemand zurücklassen dürfen. Wenn wir in Schulung dafür sorgen, dass die Teilnehmer das, was sie lernen, auch auf ihre private IT-Sicherheit anwenden können, indem wir konkrete Fälle wie gefakte DHL-Mails, gestohlene Facebook-Profile usw. aufnehmen, schaffen wir viel mehr Interesse und damit auch Verständnis für das Gesamtproblem.
Menschlicher Faktor, Stichwort. Es ist vielleicht auch mal interessant, die Angreiferseite ein bisschen näher zu betrachten. Was sind denn das eigentlich für Personen, die solche Cyberattacken ausüben? Was geht denn in deren Kopf vor?
Ich würde die Angreifer in drei Kategorien grob einteilen. Wir müssen uns von dem Bild verabschieden, dass da ein junger Mensch in einem Hoodie, in einem dunklen Raum, umgeben von Pizzaschachteln sitzt und dann mit lauter grünen Bildschirmen dann vor sich hin arbeitet. Die erste Kategorie würde ich nennen Script-Kiddies. Diese Gruppe verwendet oft von Dritten bereitgestellte Programme, die Scripts aus dem Namen, und die arbeitet damit, ohne eigentlich zu verstehen, was sie tun. Sie haben im Prinzip, so wie wir Word benutzen, um Texte zu schreiben, so benutzen die eben irgendwelche Shell-Skripte, um dann Webserver anzugreifen. Aber was da eigentlich passiert, das ist nicht deren Metier. Auch die Motivation wird durch den Namen, nämlich durch die Kiddies, ganz gut erklärt. Langeweile, Rache, alles das, was man in der pubertären Welt so finden passt. Wobei Gier auch hier natürlich ein nicht auszuschließender Faktor ist. Zweite Gruppe würde ich nennen Straftäter. Das ist Angreifer mit erheblichen kriminellen Motivationen. Das Augenmerk liegt ganz klar von vornherein darin, nicht Schaden anzurichten oder sonst irgendwas, sondern Geld irgendwo herzuholen. Finanzielle Interesse ist das A und O. Das Spektrum reicht hier von Einzeltätern, irgendwelche Studenten mit Nebenjob sozusagen, bis zur organisierten Kriminalität hin. Und schließlich, und das ist leider heutzutage ein Riesenproblem, staatliche Akteure. Staatlich finanzierte Angreifer, teilweise sogar in Uniform, finden hier ihren Einsatz als Mittel der hybriden Kriegsführung. Im Falle von Nordkorea wissen wir zum Beispiel ganz genau, dass es ein staatliches Programm gibt zur Beschaffung von Kryptowährungen durch Betrug und Diebstahl.
Erstaunlich, was da los ist. Und wie kann man denn eigentlich solchen Angriffen vorbeugen? Was kann man denn seinen Mitarbeitern im Unternehmen sagen oder ihnen zeigen, um diese Risiken von Attacken irgendwo zu minimieren durch solche Gruppen? Gibt es da spezielle Strategien?
Im Prinzip kann man die Mitarbeiter nur schulen und man muss bedenken, wenn man der Meinung ist, dass die Mitarbeiter vielleicht das nicht können, dass sie zu dumm sind. Sie haben die Mitarbeiter nicht eingestellt, weil sie dumm sind, sondern sie haben Mitarbeiter eingestellt, weil für das, was sie bei ihnen tun sollen, weil sie dort ausreichend qualifiziert sind. Genauso müssen die entsprechend qualifiziert werden. Und dann, wenn sie feststellen, dass sie plötzlich menschliche Firewalls da drin rumlaufen haben, wenn die Leute einfach selbst regelmäßig darüber informiert werden, was da passiert.
Also ich glaube, wenn man so mal ein Zwischenfazit sieht, Cyberangriffe sind eine reale Bedrohung, die oft lange aktiv ist, bevor sie bemerkt wird. Insofern muss es eigentlich in jedem Unternehmen ein Eigeninteresse geben, solche Dinge zu verhindern. Warum braucht man denn dann noch solche Regeln und Richtlinien, wie beispielsweise vorhin angesprochene NIS 2? Ja. Sinnvoll oder Bürokratie?
Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, werden wir feststellen, dass eine Vergangenheit bei dem Thema Security, Datenschutz und so weiter durchaus das ein oder andere Auge zu viel zugedrückt worden ist und man einfach gesagt hat, ja, wird schon irgendwie funktionieren. Meine provokante These an der Stelle ist, wenn wir unser ISO 27001 nicht irgendwie, sondern richtig gemacht hätten für das viele Geld und wenn wir die DSGVO ordentlich umgesetzt hätten, dann hätten wir jetzt so viel Grundlagen für NIS 2, dass man eigentlich nur noch sehr wenig nachsteuern müsste. Und dann wäre der ganze große Berg nur noch ein gemütlicher Spaziergang, mehr oder weniger. Wir wissen, die Forderung ist, aktueller Stand der Technik soll der Schutz sein. Und das sollte im Eigeninteresse aller Beteiligten liegen, wie Sie sagen. Jedes Auto hat heute Sicherheitsgurte, Airbags, Kopfstützen, damit wir sie nicht brauchen. Sie sind trotzdem drin, damit, wenn wir sie brauchen, sie da sind. Und in der Firma zu sagen, ich verzichte freiwillig, sehenden Auges auf den bestmöglichen Schutz, das müsste man sich mal hinterfragen, ob das eine kluge Entscheidung ist.
Haben Sie da Erfahrungen, wo Unternehmen genau das getan haben, wo sie auf den Schutz verzichtet haben und dafür Lehrgeld zahlen mussten?
Zum Glück in der Form nicht. Umgekehrtes Beispiel, ich habe einen Kunden, der hat auch direkt zugeliefert an großen Produzenten und die waren in deren Netzwerk lange Zeit mit integriert. Und als neuer Dienstleister macht man sich besonders viele Freunde überall, wenn man sagt, nee, das sollte man so nicht lassen. Sie sind eine eigene Firma, Sie sind eine eigene rechtlich selbstständige Entität. Sie brauchen ein eigenes Netzwerk, Sie brauchen Souveränität. 3 Monate später war der große Betrieb komplett verschlüsselt und stand 14 Tage. Wir nicht.
Das zeigt ja, wie sinnvoll das Ganze ist. Wenn, Sie haben ja eben schon betont, hätte man die Anforderungen der DSGVO frühzeitig und richtig erfüllt, hätte man die richtigen Dinge gemacht, wäre der Aufwand nicht allzu hoch. Jetzt ist es aber so, hätte, der eine oder andere hat es vielleicht nicht ganz so gemacht. Wenn diese NIS 2 umgesetzt werden muss, wie würden Sie da vorgehen? Auf was muss ein Unternehmen achten, um diesen Fehler des nicht richtigen Vorgehens nicht nochmal zu machen?
Ich glaube nicht, dass ich was Neues erzähle, wenn ich jetzt hier von einem iterativen Prozess letztendlich dann spreche. Das heißt, ich bin großer Freund von Low-Hanging Fruits. Das heißt, wenn ich mir das Netzwerk so angucke und die Prozesse und die Gerätschaften, die dort alle existieren, dann würde ich erstmal die leicht erreichbaren Ziele mir nehmen. Stichwort Datensicherung. Denn ohne Datensicherung hilft Ihnen keine Versicherung, dann ist einfach alles weg. Selbst wenn die Versicherung zahlt, können Sie zusperren. Deswegen, das sind so Punkte, die würde ich als allererstes angehen, isolieren und auf sichere Füße stellen, weil da haben Sie alle viel davon. Sie haben sofort einen Effekt, wenn die Datensicherung zuverlässig ist. Und Sie haben sofort etwas, wo Sie vorzeigen können, das Projekt funktioniert. Das heißt, an der Stelle würde ich iterativ und mit leichten Erfolgen anfangen, einfach auch, weil gerade wenn bisher gar nichts gemacht wurde, ist ja die Skepsis ganz groß, was das jetzt dann bringen soll. Und dann kann man die Skeptiker an der Stelle so ein bisschen ausbremsen, sagen, hey, wir machen hier Meilen, das wird schon.
Was wären dann so nächste Schritte, wenn das mit der Datensicherung klappt?
IT ist so verschieden wie die Anforderungen an die IT und die Mitarbeiter. Also Patentrezept kaum. Ich persönlich würde mir das Netzwerk angucken, insbesondere im Hinblick auf das daraus, dass eben eine Datenexfiltration oder eben Eindringen frühzeitig oder am besten sofort festgestellt werden kann.
Ja, ich glaube, unser heutiger Podcast hat gezeigt, wie wichtig dieses Thema Cybersecurity tatsächlich ist. Vielen, vielen Dank, Herr Hildenbeutel, für diesen interessanten Input. Ich denke, alle unsere Zuhörer werden nach dem Hören des Podcasts wahrscheinlich etwas sensibilisiert sein. oder stärker sensibilisiert sein für dieses Thema. Und wenn so ein Einstieg mal gemacht ist über eine Datensicherung und man dann eben schrittweise weitergeht und das Ganze entwickelt, dann hält sich wahrscheinlich auch der Aufwand dann in Grenzen und man hat ein höheres Maß an Sicherheit. Nochmal ganz herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.